Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene. Wir sind in Köln auf der Digitalmesse Demexco und ich rede hier mit Katja Felke, der Geschäftsführerin von Silkes Weinkeller.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, danke, dass du die Zeit nimmst. Jetzt musst du erstmal sagen, Silkes Weinkeller, ist das irgendwie hier unten um die Ecke und ich habe dich gerade aufgegabelt oder was ist das?
Ja, so klingt's ein bisschen und das denken auch die meisten Leute. Tatsächlich gibt's uns, oder sind wir ein bisschen größer. Wir sind, Silkes Weinkeller hat mehrere Marken. Wir sind reiner Online-Händler für Wein. Uns gibt's, gestern hatten wir Geburtstag, wir sind 27 geworden. Und tatsächlich unter der Marke Silkes Weinkeller sind wir auch seit 27 Jahren unterwegs. Verkaufen Premium-Wein, sind in dem Segment tatsächlich, ist halt eine Nische, sind wir einer der größten in Deutschland. Wir haben einen zweiten Online-Shop, die Marke Meravino, eher so für die weininteressierte Masse. Da geht es eher um Lifestyle und anlassbezogenes Trinken. Und genau, dann haben wir noch einen B2B-Shop, den Vino Commerce. Und insgesamt gehören wir zur Burda-Gruppe. Wir sind eine 100%ige Tochter und genau, sind da in Mettmann ansässig.
So, und ihr seid nur online unterwegs, das heißt also, ihr habt keine Stores oder Flagship-Store oder irgendwie sowas, genau. Sondern geht nur online.
Richtig, uns gibt's nur online. Was wir machen natürlich Hausmessen, wir machen ab und zu mal Verkostungen, Events, um einfach die Marke erlebbar zu machen, den Kontakt zu echten Kunden in freier Wildbahn auch zu pflegen und mal zu sehen, wie die Produkte auch angenommen werden. Und ja, also da suchen wir schon den Kontakt und machen die Marke erlebbar, aber in einem sehr, sehr, sehr kleinen Bereich.
Mhm. Und jetzt mal, also Burda assoziiert man ja irgendwo auch noch ein bisschen mit so einem traditionellen Verlag, der auch mal ein Verlagshaus hatte und immer noch eine Reihe von Printprodukten hat. Aber ihr habt keinen Weinkatalog, oder habt ihr einen?
Nee, wir haben tatsächlich keinen Weinkatalog. Und ehrlicherweise ist Burda auch würde ich gar nicht mehr an Verlag, also an Verlag natürlich denken wir natürlich schon, aber eher innovativ, auch Technologie, da ist viel Bewegung drin. Und da Teil zu sein, ist tatsächlich ein großer Vorteil für uns, auch als Mittelständler. Ne, wir haben Zugang zu Technologie, zu Datenschutz, ISO, die so ein durchschnittlicher Mittelständler wahrscheinlich nicht hätte. Also von daher, da sind wir mega dankbar und da kommen auch sehr, sehr viele auch sehr innovative Impulse aus der Richtung Burda. Genau. Also.
Okay, aber auf den Print-Kanal verzichtet ihr ganz. Also es gibt auch keine kleinen Mini-Kataloge, aber zumindest, wenn ich lange teuren Wein bestellt habe und plötzlich keinen mehr und irgendwie hörst du nichts von mir und E-Mail funktioniert auch nicht, dann kann man heutzutage nicht mal einfach anrufen, sondern dann musst du mir, ob du willst oder nicht, irgendein Reaktivierungs-Print-Mailing schicken. Das also ein bisschen Print gibt's noch,
ein
oder?
Ein ganz kleines bisschen Print. Oder was? Es gibt sogar wieder mehr. Also wir merken tatsächlich, dass das in der Customer Journey wichtig ist, als ein wichtiges Element. Wir sind dazu übergegangen, eher so kleinere Mini-Kataloge für Weihnachten zu machen. Wir machen nicht mehr den großen Katalog, das lohnt sich tatsächlich nicht, aber diese Mini-Kataloge, die machen wir schon. Machen auch viel Automatisierung, also Automations. Zum Geburtstag bekommt man natürlich von uns auch einen Brief geschickt. Bei Meravino dann die lustige Postkarte, wo es ein bisschen frecher dann auch sein darf. Also da das mögen die Kunden auch. Und wo wir auch sehr gute Erfahrungen gemacht haben, ganz banal, die Flyer im Paket, ne, wo man einfach nochmal Danke sagt oder sich auch mal entschuldigt, wenn es vielleicht mal einen Tag länger gedauert hat, weil gerade Peak ist. Genau, da sind wir.
Also die physischen Kontakte in der echten Welt, Authentizität, wir haben es im CMO-Forum diskutiert, ist ein wichtiger Punkt und das gibt es nach wie vor. Jetzt mal eine ganz blöde Frage. Also wenn du ein bisschen Geld in die Hand nimmst, um ein Printmailing zu machen, hast du mehr Geld in die Hand genommen als bei einer E-Mail. Und jetzt kannst du schon überlegen, ich will von dem Geld auch was zurückhaben. Das heißt, personalisiert oder segmentiert ihr oder sagt ihr, nö, das reicht eigentlich, wenn wir die Bestseller bringen, weil die bringen uns den meisten die bringen uns am meisten. Und diese ganze Personalisierung, über die reden wir gerne auf Konferenzen, aber in der Realität ist es so, die gehen einfach gut, die Weine und fertig aus.
Jein. Also es ist so, dass wir, wie gesagt, bei den Automation-Strecken schon sehr, sehr segmentiert vorgehen und gucken, wen sprechen wir an, weil jeder Kunde hat ja im Zweifel auch so eine Art Weinlebenszyklus. Ne? Man trinkt nicht mehr das, was man als Student getrunken hat. Man entwickelt sich weiter. Es gibt Geschmacksprofile und die sind eben auch sehr differenziert bei den einzelnen Segmenten. Das machen wir schon für ein Weihnachtsmehling, wenn der Anlass Weihnachten ist. Im Großen und Ganzen sind das dann natürlich die Topseller, sind das die Weine, die gut zum Festessen passen, die man der Schwiegermutter im Zweifel mitbringt als Geschenk. Genau, also das, da lässt sich dann schon das eher ja, weniger personalisiert rausschicken. Wobei auch da wir in der Auswahl der Empfänger schon sehr restriktiv vorgehen, weil wir natürlich auch jetzt nicht unendlich Ressourcen oder Budget haben, um...
Ja, deswegen sage ich, also gerade beim Printmailing macht man sich schon ein bisschen mehr Gedanken, was will ich da, was mache ich da und wie bringe ich das meiste Geld wieder zurück von dem Printmailing.
Richtig, also da sind wir auch sehr hinterher, dass wir das auch mit Zahlen verfolgen, was funktioniert nicht. Ja, weil das natürlich der Kanal ist, wo man am schnellsten viel Geld verbrennen kann. Aber eben tatsächlich gerade im Weihnachtsgeschäft ein sehr, sehr wichtiges Element ist.
Wie weit seid ihr mit dem Thema Customer Lifetime Value? Also wie kontinuierlich trackt ihr das und wie messt ihr das?
Also wir haben kein CRM-System in dem Sinne. Wir versenden unsere E-Mails über Emasis. Wir haben aber ein Data Warehouse, wo wir die Daten aggregieren. Und also es gibt mit Sicherheit sehr, sehr viel ausgefeiltere Systeme da draußen. Aber wir haben ein Kundenwanderungsmodell, was wir uns tatsächlich anschauen, wo wir die Kunden in verschiedene Segmente einteilen und immer gucken, wie entwickeln die sich weiter. Man muss wissen, dass bei Silkes Weinkeller über 85% Bestandskundenumsatz ist. Das heißt, das funktioniert sehr, sehr stark über Angebote, über exklusive Sachen, über Zugang oder sehr zeitlich begrenzte Angebote. Und da gucken wir eben dann schon, wie kriegen wir die Kunden weiterentwickelt. Also ne, die Frequenz, der durchschnittliche Warenkorb und die Aktivquote sind wirklich die drei Kennzahlen, die uns da am meisten begleiten. Und ja, wo wir natürlich auch schauen, dass wir, auch wenn wir jetzt in die Neukundengewinnung reingehen, ja, wir gucken natürlich, wie viel darf uns ein Neukunde dann kosten und wir brauchen sie auch. Also wir wissen ja, bei 85% Bestandskundenumsatz wissen wir natürlich, dass wir, wenn wir dieses Jahr nicht so und so viele neue Kunden gewonnen haben, dann haben wir im nächsten Jahr ein Problem. Und also dem sind wir uns sehr bewusst. Bei Meravino ist ein bisschen anders. Meravino gibt es ja seit 3 Jahren erst. Das heißt, die Kundenbasis ist noch nicht so groß. Da investieren wir noch viel mehr in die Neukunden. Die Kunden sind auch sehr viel preissensibler. Also wir sagen, sie kaufen sehr viel mehr Weine, die vergleichbar sind, große Marken, die Calafratis dieser Welt, Doppio Passo und, wo wir natürlich sehr, sehr stark im Wettbewerb sind, auch mit anderen Händlern. Und aber das sind dann so die Kanäle und auch die Produkte, wo man gucken muss, wie kriege ich die Neukunden rein? Und dann danach bespielen wir sie sehr, sehr stark mit unseren Eigenmarken. Also wenn wir einen Kunden gewonnen haben und der Kunde hat das Gefühl, hey, das ist ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, der Weinhändler weiß, was er tut, hat auch eine gewisse Expertise, der Kunde fühlt sich wohl, dann kann man natürlich auch Sachen empfehlen, dann vertraut dann der Kunde auch und da ist ja dann da, wo dann auch der Spaß beginnt, wo es Freude macht und wie gesagt, wir entwickeln sehr, sehr erfolgreich unsere Eigenmarken. Da kann man auch wirklich die Hand für ins Feuer legen, da ist auch wirklich guter Saft drin, ne? Das macht man genau einmal, dass man da irgendwas rein macht, was dem Kunden nicht gefällt oder was billig ist, in Anführungsstrichen. Genau, und das ist so unsere Strategie und toi, 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 sie funktioniert und bisher geht sie auch auf. Wir mussten immer mal wieder anpassen, also es ist schon so, dass die Zeit jetzt sehr herausfordernd ist, auch für uns, ne? Der Alkoholkonsum geht zurück, das ist schon mal die eine Sache, der Konsum geht zurück, weil aus vielerlei anderen Gründen, die Verunsicherung ist groß. Wir merken schon, dass wir sehr, sehr viel mehr im Bottom-Funnel unterwegs sein müssen. Wenn ich keine Promo mache, verkaufe ich auch genau nichts. Also es ist nicht mehr so wie, naja, dann machen wir mal ein bisschen, sondern entweder ich mache was und dann verkaufe ich oder ich mache nichts und dann verkaufe ich auch genau nichts. Und das muss man sich dann genau angucken. Dann muss man eben auch sagen, okay, bis wohin bin ich bereit zu investieren? Und genau, um eben diese Neukunden dann auch zu generieren. Und dann muss aber auch das Bestandskundenmarketing wirklich richtig gut sein, um dann eben die Marge auch wieder so auf Niveau zu ziehen, damit wir auch Geld verdienen.
Customer Lifetime Value habe ich ja insofern angesprochen, weil es ja auch interessant ist zu evaluieren, wen rückgewinne ich mit welcher Energie, wenn eben Inaktivität da ist? Lohnt sich das oder sind die dann sowieso tot oder wollen nicht mehr, sodass quasi diese ganze Reaktivierungsgeschichte eigentlich gar nicht viel bringt? Was ist da deine Baucheinschätzung jetzt so?
Also wir haben da tatsächlich auch natürlich Segmente gebildet. Wir wissen ja, dass ab einem bestimmten Punkt X der Kunde viel, viel schwieriger zurückzugewinnen ist mit einem ungleich höheren Aufwand. Da die Budgets begrenzt sind, gucken wir natürlich immer, was bekommen wir, welches, also ne, maximale Erfolge mit dem eingesetzten Budget. Und da schauen, also da gucken wir halt immer, dass wir quasi die Grenze immer weiter nach unten ziehen, aber eben nur so weit es geht. Also wie gesagt, wir haben sehr, sehr klare Vorstellungen davon, wie viel Geld wir verdienen müssen. Wir sind ja knapp 60 Mitarbeiter da in Mettmann und ich möchte, dass wir eher wachsen, als uns irgendwann mal andere Gedanken machen zu müssen. Deswegen für uns einfach wichtig, dass wir gesund wachsen. Gott sei Dank wachsen wir, aber wie gesagt, es muss halt gesund sein und es muss nachhaltiges Wachstum sein. Und deswegen für uns dieses Datengetriebene und wirklich zu schauen, wie können wir die Kunden begeistern, dass sie eben wirklich wieder kaufen und 85% Wiederkaufs
Dann bleiben die automatisch. Das heißt also, Reaktivierung bringt eigentlich gar nichts, weil die sind sowieso dabei, solange ich sie eben mit gutem Angebot, ich meine, füttere mit 85% Stammkundenquote. Das ist doch super. Also
das ist mega. Aber das, also böse Zungen würden sagen, ja, wir machen so viel Marketing, dass am Ende kaufen sie, damit sie ihre Ruhe haben. Das stimmt natürlich nicht. Aber nein, also es gibt ein bisschen, also ich sage jetzt mal ein Jahr zum Beispiel. Innerhalb eines Jahres, wenn ein Kunde dann komplett inaktiv ist, hast du eine gute Chance, den auch zurückzugewinnen mit bestimmten Maßnahmen, die man trifft.
Also dem hat nicht der Arzt das Trinken verboten oder er ist schlicht und einfach gestorben, sondern du sagst, irgendwie kann man, er hat uns vergessen, warum auch immer, irgendein anderer Anbieter kam, der aggressiv ihn beworben hat. Genau. Und jetzt hat er ganz vergessen, dass er eigentlich einen viel besseren Wein immer getrunken hat.
Genau so ist es. Also ich glaube, das ist gerade, wenn es Neukunden sind, dann kaufen sie halt Weine, die vergleichbar sind, die es auch woanders gibt. Und im Zweifel hat man seinen Lieblingswein und kauft den dann gerade da, wo er im Angebot ist. Und da müssen wir halt ansetzen und dann wirklich sagen, hey, hast du schon mal diesen Wein probiert, der vielleicht vom Geschmacksprofil sehr ähnlich ist, qualitativ vielleicht auch besser ist, vielleicht preislich nochmal interessanter ist, also wo der Kunde wirklich den Mehrwert auch, und da kommen wir dann wieder zum Thema Storytelling, da geht's dann wirklich, da müssen wir halt wirklich vom Preis weg, da müssen wir hin zur Qualität, da müssen wir zeigen, hey, warum ist da ein Mehrwert da, warum sollte der Kunde den Wein oder auch mal einen neuen Wein probieren, weil wie gesagt, es ist von außen betrachtet, sagen viele, ihr macht wahnsinnig viel Werbung, also es ist wirklich, deswegen habe ich das gerade so ein bisschen gesagt, so aus Spaß. Aber es ist schon so, das, was wir tun, das messen wir auch und das funktioniert auch. Aber es ist schon so, dass Kunden sehr viele E-Mails von uns bekommen mit sehr vielen verschiedenen Angeboten. Und manchmal brauchst du halt 5 Angebote, bis eins dabei ist, wo du sagst, so, das ist es, was ich haben will. Und wenn wir das jetzt weglassen, das haben wir auch probiert. Wir haben auch mal versucht, wirklich ganz, ganz stark in diese Personalisierung, Segmentierung reinzugehen. Damit fällt mehr runter, als wenn wir dann doch mal auch Dinge schicken, die vielleicht so semi-relevant im ersten Schritt sind.
Okay, spannende Antwort. Wie weit profitiert er davon, dass ja Burda auch ein großes Content-Netzwerk hat und viele durch Publishing Kontakte hat? Könnt ihr dort dann irgendwie an Anzeigen auch günstiger rankommen oder seid ihr ein Kunde wie jeder andere?
Nee, also tatsächlich, wir könnten Medienleistungen günstiger einkaufen, haben wir auch in der Vergangenheit schon mal gemacht, aber die Zeit jetzt aktuell ist einfach die Zeit des Bottom-Funnels. Das heißt, es macht für uns wenig Sinn, jetzt Anzeigen, Print-Anzeigen oder auch Online-Anzeigen zu schalten. Das passt halt in unsere Customer Journey im Moment nicht rein. Und wenn sich die Zeiten wieder ändern, dann und wir eher so ins Branding reingehen, dann macht es auch wieder Sinn. Aber jetzt aktuell müssen wir wirklich gucken, dass wir die Umsätze machen. Und da ist es eben so, dass man dann eben die Googles dieser Welt, die Performance-Kanäle dieser Welt füttern muss. Macht immer nicht so viel Spaß, aber ist leider so. Und natürlich, Burda ist ein Riesenkonzern. Da muss man dann auch, ne, die richtigen Kollegen zur richtigen Zeit ansprechen.
Das ist klar. Das ist schon.
Das ist natürlich nicht immer so einfach, aber klar. Also das war auch die Idee von Miravino. Wir haben Miravino tatsächlich gemeinsam mit den Medienkollegen entwickelt. Also wir haben wirklich aus dem Verlag und aus dem Online-Bereich und haben gesagt: So, welches ist die Zielgruppe, die wir über die Burda Medien am einfachsten ansprechen können? Und da haben wir jetzt eine Zielgruppe definiert. Die sind ungefähr 7,5 Millionen versus der nicht mal eine Million für Silkes Weinkeller. Ich glaube, dass das schon ein schlauer Ansatz ist. Aber wie gesagt, die Zeiten haben sich einfach, die aktuelle Situation, in der wir uns alle befinden, gibt's einfach nicht her. Und die Zeiten werden kommen. Und und dann werden wir hoffentlich auch die Synergie nutzen.
Wie weit habt ihr eine Einwilligung, wem erteile ich die Einwilligung? Ist das der Burda-Konzern oder ist das irgendwie Silkes Weinkeller GmbH?
Die Silkes Weinkeller GmbH.
Okay, das heißt
also, alle Marken.
Bei euch für alle Marken.
Bei uns für
alle. Aber das heißt, ich habe nicht so eine Art Burda Walled Garden. Das habe ich nicht, wo ich dann sagen kann, okay, das ist alles übergreifend und ich kann damit arbeiten. Weil das wäre natürlich auch wieder interessant.
Genau, da gibt's sicherlich Projekte, die auch im Burda-Konzern da angegangen werden oder schon angegangen wurden. Da sind wir aber in dem Scope dafür sind wir dann wirklich auch das kleinste Licht am Baum. Und da sind wir tatsächlich aktuell jetzt nicht involviert, aber also für uns ist es für uns wichtig und das ist halt tatsächlich wichtig, warum wir eben auch diese jüngere Marke gestartet haben, dass wir eben die Kunden auch weiterentwickeln dürfen. Also deswegen läuft das alles unter der Silkes Weinkeller GmbH, auch wenn der Name tatsächlich so niedlich oder nett er dann auch klingt. Manchmal steht er uns halt im Weg, weil die Leute uns sehr, sehr stark unterschätzen und sagen so, hey, das ist der kleine Weinhändler um die Ecke. Da stehen nicht ein paar Millionen Euro Umsatz hinter, da ist kein großer Konzern im Hintergrund, Aber für uns halt wichtig, alles unter der GmbH und damit kriegen wir die Kunden dann weiterentwickelt.
So, jetzt wollten wir noch über KI-Marketing reden. Das heißt also, was macht ihr im Moment? Wie setzt ihr diese neuen Technologien, die da auf uns zukommen, ein? Wo probiert ihr aus? Wie sieht das momentan bei euch aus?
Ja, ich glaube, da geht es uns wie vielen anderen auch. Es ist so ein spannendes Feld. Wir sehen da so viele Möglichkeiten, sind auch total angezündet, müssen natürlich auch gucken. Und da kommt natürlich aus dem Konzern, kommen natürlich auch so Richtlinien, auch Tools. Also es gibt auch ein Burda-internes Tool, was wir auch benutzen. Damit jetzt hier kein Wildwuchs entsteht. Wir schauen uns das an. Persönlich bin ich auch mega interessiert an dem Thema und bin auch viel unterwegs auf KI-Veranstaltungen. Und wir gucken halt, welche Use Cases machen für uns Sinn. Also was wir halt, also das Klassische, was sicherlich viele machen. Klar, wir generieren damit Texte, wir sprechen damit die unterschiedlichen Zielgruppen an, wir füttern die verschiedenen Kanäle, also auch Dinge, die wir früher mit SEO, wo wir ja dann mühsam uns die Texte umschreiben mussten oder so. Das wird alles tatsächlich über die KI heute gesteuert.
Und über ein eigenes Tool, das eben auch Lizenzen hat und wo du nicht irgendwo im luftleeren Raum schwebst und nicht weißt, wo es herkommt. Okay, sehr gut. Und ihr gebt, wenn ihr Fragen stellt, euer Wissen nicht an andere weiter, sondern es bleibt im Hause.
Das ist ein Burda-Tool, das ist iAssist. Das wird, glaube ich, jetzt auch kommerzialisiert nach außen. Und das benutzen wir auch und damit generieren wir unsere Sachen. Und dann haben wir was ganz Interessantes gemacht. Wir haben mit Bildern haben wir überlegt, was wir denn machen können, weil Bilder oder Weinflaschen zu fotografieren ist immer so ein bisschen langweilig. Ist aber eine große Herausforderung, weil du auf den Etiketten natürlich sehr kleinteilig wirst. Das heißt, wir haben halt gesagt, so Mensch, wir haben so viel Kontext, wir wissen, welche Aromen sind in diesem Wein, wir wissen, woher kommt das. So, man könnte ja jetzt auch mal auf die Idee kommen, italienischen Wein vielleicht in die Toskana zu stellen und vielleicht drumherum mal Zitronen und Pfirsichblüten zu verteilen. Und das haben wir tatsächlich mit einem kleinen Startup aus Berlin gemacht, dass die uns den Workflow gebaut haben. Wir haben da verschiedene Bildgenerierungstools im Moment schon noch dran gehängt, so dass man sowohl als auch sind da ein bisschen noch auch in der, also die Bestseller, die sind jetzt mehr oder weniger schon online. Aber dass wir da dann jetzt auch mal ins Tooling kommen und auch ein bisschen was, aber dass man es eben ein bisschen netter
ausprobieren, ja, genau. Magst du den Namen nennen von dem Startup?
Fällt mir jetzt gerade aktuell tatsächlich gar nicht ein, aber könnte ich im Nachgang noch nachliefern. Ja. Aber wie gesagt, auch über LinkedIn, mal irgendwo was gelesen, angeschrieben, gesagt, hey, könnt ihr uns da unterstützen und wirklich so im
Gespräch. Man muss im Moment einfach mal gucken und probieren, irgendwelche Piloten aufsetzen,
Ja, wir trauen uns halt nicht, die großen Agenturen anzusprechen. Sag ich ganz ehrlich, dafür haben wir die Budgets nicht. Und wir wissen halt auch nicht, ob die wissen, die es jetzt wirklich besser oder nicht. Deswegen, da sind wir schon ein bisschen vorsichtiger, arbeiten da viel mit so Freelancern, die wir ansprechen, weil Leute, die ich auf Veranstaltungen kennenlerne, die dann kommen dann mal zu uns und beraten einfach mal dafür, unterstützen wir die dann mal bei einer Veranstaltung, machen dafür die eine Weinprobe oder so. Also da hilft man sich dann schon irgendwie gegenseitig. Wir sind ja froh, wie gesagt, wenn wir irgendwo eine Präsenz auch offline haben. Und im Performance-Marketing nutzen wir natürlich die Technologie auch, um jetzt wirklich diese Aussteuerung eben nicht nur nach Klick und Conversion zu machen, sondern wir können jetzt eben auch verschiedene Dimensionen wie die Marge, Produktkategorie und so weiter mit dazu nehmen und benutzen das dann, um eben unsere Performance-Kanäle nochmal genauer auszusteuern, um eben zu gucken, ne, welches Produkt verträgt welche Promo, welcher Kunde braucht die Promo überhaupt und dann eben über auch die Personalisierungstools, die wir im Einsatz haben, dann eben da die optimale Strategie für uns rauszufiltern, um wirklich die maximale Marge dann hoffentlich zu generieren. Gibt's auch immer noch Verbesserungspotenzial, aber das ist sicherlich ein ganz spannender Case. Und was wir auch gemacht haben, wir haben mit dem Partner Synergy zusammen, haben wir die haben für uns einen Weinbot, einen Avatar entwickelt, der heißt Ava. Und Ava, also mit dem waren wir jetzt schon auf mehreren Veranstaltungen und dann hat Ava quasi die Kunden beraten. Man kann also wirklich mit ihr sprechen und sagen, Mensch, wozu möchte ich den Wein trinken oder was gefällt mir, was trinke ich gerne? Und dann gibt Ava halt eine Empfehlung und wir sind dann natürlich auch vor Ort und mit unseren Weinen und dann kriegt man natürlich auch den Wein, der empfohlen wurde. Und das ist natürlich das, weil das macht KI dann erlebbar. Das hilft den Kollegen natürlich auch, um ihre Technologie mal zu zeigen. Und für uns, wir wollten halt ein Gefühl dafür bekommen, inwieweit ist denn Technologie oder Einsatz von Technologie für unsere Kunden eine Hürde oder wird es angenommen, wird es nicht angenommen? Wir haben mal so mit so einem Chatbot mal getestet, das wurde gar nicht angenommen. Also tatsächlich, das funktionierte gar nicht. Und jetzt so mit Ava ist es so, also ich glaube, viele Leute finden das total nett, um einfach mal ins Gespräch zu kommen. Aber am Ende des Tages unsere eigene Sommeliers, mit dem man dann auch fachsimpeln kann oder so. Man hört oft das Feedback, diesen menschlichen Kontakt, wie wichtig der dann doch wieder ist.
Okay.
Und das fanden wir halt.
Das heißt, ganz so gut ist es dann auch noch nicht, weil wir müssen einfach mit dem arbeiten. Aber das arbeitet mit Stimme.
Genau.
Aber
genau.
Mit einer natürlichen.
Genau, sie spricht und sie sieht auch aus wie eine junge Frau und spricht halt mit einem und wie gesagt, die ist halt smart, ne? Die weiß natürlich super viel über Wein und ja. Ist natürlich so smart, wie der Content ist, der da drin ist. Aber also was das und ehrlicherweise, wenn man das mal weiterdenkt, ne, was könnte man im B2B im Vertrieb machen, ne? Muss man dann wirklich, ne, die Gastronomen, die können da ihre Karten hochladen, dann würde aber sagen, Mensch, ne, zu Spaghetti könnte ich doch das und das mal genau. Und dann eben auch den Servicepersonal damit, ne, das auch einfacher machen. Also ich glaube, die Use Cases sind unendlich. Ich glaube halt, wir müssen jetzt wirklich mal gucken, inwieweit, also ich glaube, man darf es nicht unterschätzen, dass Technologie ist toll und die Möglichkeiten sind toll. Der menschliche Kontakt ist trotzdem wichtig. Und wenn ich eine Bindung zu meinem Kunden haben will, darf man das auch nicht unterschätzen, wie wichtig eben diese emotionale Verbindung ist.
Ja, ja.
Und da testen wir einfach. Und wie gesagt, das macht sehr viel Spaß, aber ja, da sind, glaube ich, also wir sind noch nicht entschieden, wie wir Ava dann vielleicht auch mal irgendwann zum Einsatz bringen, ja.
Gibt es noch etwas zum Thema KI-Einsatz, was du noch nicht erzählt hast?
Also wie gesagt, wir haben super, super viele Ideen, aber jetzt noch nichts, was jetzt wirklich richtig spruchreif wäre. Ich glaube, für uns, wir sehen das als Mittelständler, wir finden es sehr, sehr schwierig, aus dieser Vielzahl an Möglichkeiten für uns oder Use Cases zu identifizieren, die dann auch wirklich mittelfristig auch schon irgendwie einen Mehrwert bieten. Also jetzt unabhängig von Automatisierung oder Prozessen, die man so manuelle Prozesse, die man automatisieren kann. Ich glaube, da wünschen wir uns tatsächlich noch mehr Austausch, da wünschen wir uns mehr Input, sind auch mega neugierig. Wir reden auch gerne auch natürlich auch mit vielleicht auch mit jungen Leuten, die dann auch nochmal eine ganz andere Art und Weise haben, Nutzerverhalten haben, wie sie, um eine Idee zu bekommen, wo die Reise hingeht. Also das ist für uns, also wir sind total neugierig, wir freuen uns da drauf, aber sind schon auch noch ein bisschen verhalten und gucken uns das an. Wünschen uns eigentlich, dass mehr Leute sich dafür noch interessieren würden. Ich habe irgendwie das Gefühl, in unserer Bubble sind irgendwie alle total KI angezündet, aber es ist dann eben auch doch nur die Bubble. Und die anderen Anführungsstrichen, die Mittelständler an sich, wie viele von den Unternehmen setzen jetzt wirklich schon KI ein? Das ist jetzt die große Frage. Und ich, wie gesagt, da würde ich mir, glaube ich, ein bisschen mehr Unternehmertum und auch nochmal Entrepreneurship wünschen und ein bisschen mehr Austausch, ja.
Katja, das war ein wunderschönes Schlusswort und eine wunderschöne Zusammenfassung der aktuellen KI-Problematik für ein mittelständisches Unternehmen. Dankeschön.
Vielen herzlichen Dank. Dankeschön.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.